Jerusalem. Hey, ihr seid am Großstadt, wirklich Bibeln dabei. Hei, hei, hei. Gut. Die Stadt Gottes, Jerusalem, liegt in Schutt und Asche. Nehemia in Persien, im Exil, dort als Mundschenk, bekommt es mit und bekommt von Gott den Traum ins Herz gepflanzt, nach Hause zurückzukehren und diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wir haben letzte Woche so den Bogen geschlagen, dass wir als Gemeinde davon träumen, dass wir Gemeinde bauen, nicht nach irgendeiner modernen Methodik, sondern dass wir das biblische Vorbild von Gemeinde wieder aufrichten wollen. Dass wir diese Stadtmauern, die in Schutt und Asche liegen, dass wir sie wieder aufbauen wollen. Und so hat Nehemia echt geschafft, alle, die dort sind, zu motivieren, und jeder hat sich eingebracht und sie haben diese Stadtmauer wieder aufgebaut. Und genau da machen wir weiter. Ich habe euch in der Story nämlich ein bisschen was verschwiegen. So, und das schauen wir uns heute an. Aber zuvor sind sie an diese Stadtmauer gegangen und jeder hat eine Aufgabe. Und auch du hast eine Aufgabe. Und in dem Begriff Aufgabe, finde ich ziemlich cool, steckt das Wort Gabe drin. Ey, Gott hat Gaben in dich gepflanzt, hat dir Gaben gegeben, und Gaben sind immer verbunden mit Aufgaben. Es sind Werkzeuge Gottes, wo du dich einbringen darfst. Ein paar Bibelstellen dazu, wir gehen schnell drüber, dass wir am Ende ein bisschen mehr Zeit haben. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Im Übrigen, das Wort, was hier für Gaben verwendet wird, ist Charisma. Das hat nichts zu tun mit soziologischem Ausstrahlung oder so, sondern es bedeutet Gnadengabe. Charis heißt Gnade, Charisma sind die Gnadengaben. Damit ist jeder von uns Charismatiker. Weil jeder Christ Gnadengaben in sich trägt. Für die Geistesgaben, wie wir sie nennen, besteht ein anderer Begriff in der Bibel, der heißt Pneumatika. Das bedeutet Geistwirkung, aber das alle nur für die der nächsten Party angeben wollen. Jeder von uns ist Charismatiker und hat von Gott Gaben geschenkt bekommen. Und er hat sie in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das heißt, die Bibel ist deutlich, du bist von Gott begabt. Manche mehr, manche weniger, aber jeder ist begabt. Das heißt, die Ausreden zu sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, so ist hiermit vorbei. Es ist biblisch widerlegt. Du bist von Gott beschenkt in seiner Gnade. Die Frage ist, ob du es bisher entdeckt hast. Da kommen wir dazu. Römer 12, Vers 6, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschiedene. Halleluja, oder? Stell dir mal vor, wir wären alle gleich begabt. Das wäre so langweilig hier. Es sind verschiedene. Jeder hat einen anderen Platz an dieser Stadtmauer, wo er sich einbringen darf. Und 1. Petrus 4, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen. Das ist so wichtig. Die Gaben sind nicht zum Angeben da. Sind nicht dazu da, dass wir christliche Karriere machen, sondern es sind Dienstgaben. Du bist von Gott begabt, hast eine Aufgabe, und diese Aufgabe ist immer verbunden mit einem Dienst an Menschen, zu Gottes Ehre. Die ihr von Gott bekommen habt, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Du hast einen Platz an der Stadtmauer, du hast eine Aufgabe, du hast eine Gabe, und das Schöne ist, und das entspannt mega, so wenn du weißt, hier ist mein Platz an der Stadtmauer, ich habe die Gabe von Gott und ich darf damit Menschen dienen, dann entspannt dich das unheimlich, weil du dich nicht mit den Leuten links und rechts vergleichen musst. Wenn du weißt, wer du bist und wo du hingehörst und wie Gott dich gebrauchen möchte, dann ist da kein Platz für Neid. Und so sollte es auch in Gemeinde sein, dass du weißt, das ist mein Ort an der Stadtmauer, wo Gott mich hingestellt hat, wo er mich gebrauchen möchte. Und da kannst du drin aufgehen. Da kannst du dich als guter Verwalter der Gnade Gottes erweisen. Und wir haben mit dieser Gnade, mit dieser Gabe auch einen Auftrag. 2. Timotheus 1, Vers 6. Da schreibt Paulus zu seinem Menti Timotheus: Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Und da steckt ein biblischer Auftrag drin. Gott hat dir Gaben gegeben, er hat sie dir geschenkt. Und jetzt ist es deine Aufgabe, diese Gaben zu nehmen, sie auszupacken und sie zur Entfaltung zu bringen. Das ist ein Imperativ. Lass sie zur vollen Entfaltung bringen. Weil Jesus will, dass du mehr Frucht bringst. Ist gut? Seid ihr da? Ja? Einverstanden bis jetzt? Könnt ihr sagen, einverstanden? Gut. Gut, ihr seid mit am... Gut. Es gibt auch dieses Gleichnis der anvertrauten Talente. Kennt ihr das von Jesus? Da ist so ein Hausverwalter, erzählt er, oder so ein reicher Grundbesitzer, und dann teilt er Talente aus. Talente war wie so eine Geldwährung. Einer bekommt 5 Talente, einer bekommt 3 Talente und einer bekommt 1 Talent. Und ein Talent klingt erstmal ein bisschen mickrig, aber das sind irgendwie so, ich glaube, so ein paar hundert oder ein paar tausend Jahresgehälter. Also es ist richtig viel, so ein Talent. Und dann geht er auf Reisen und die Leute dürfen die Dinger irgendwie vermehren, sollen damit arbeiten, und er kommt zurück und der mit 5 hat 10 draus gemacht, der mit 3 hat 6 draus gemacht und der mit 1 hat einfach das eine erhalten. Hat es verbuddelt, hat es festgehalten, hat es nicht ausgepackt. Und dann geht er so, na, ich habe es bewahrt. Er und der Hausverwalter macht diesen Kerl richtig zur Schnecke. Und die verdoppelt haben, die lobt er und sagt zu ihnen, gut so, mein guter und treuer Knecht. Und das finde ich ein krasser Gedanke, weil Treue bedeutet für uns irgendwie immer so, ich erhalte etwas. Aber Treue in den Augen von Jesus ist Multiplikation. Und das ist unsere Aufgabe mit den Dingen, die Gott in dein Herz gepflanzt hat. Dass du sie nicht einfach nur bewahrst und festhältst und irgendwann vor Jesus stehst und sagst, guck mal, es ist alles so, wie es ist nichts kaputt gegangen. Sondern Jesus will, dass du die Dinge zur vollen Entfaltung bringst. Wir sollen nicht vergraben, sondern wir sollen vermehren. Wir sollen nicht erhalten, sondern entfalten. Ja, schön, gell? So eine Alliteration. Erhalten und entfalten, gut. Weil da ist mehr. Hey, und ich hoffe, dass es mir gelingt, irgendwie das, was in mir ist, ein bisschen rüberzubringen. Weil ich glaube, unsere Oldies, Roland, Horst, Opa, Karl, Ludwig, seid ihr schon dort angekommen, wo ihr hin möchtet? Habt ihr Christus vollkommen erkannt? Habt ihr alle Erkenntnis? Seid ihr in voller Reife? Noch nichts, gell? Wir sind auf dem Weg dorthin, aber Gott hat mehr für dich. In der Beziehung mit Jesus ist mehr Tiefgang. Wenn du meinst, dass du Jesus verstanden hast, dann bist du ganz am Anfang. Weil die Bibel sagt, Himmel und Himmel können ihn nicht fassen. Er ist so viel größer, so viel schöner, so viel herrlicher. Er mag so viel mehr zu tun, als wir erbitten oder erträumen können. Und sein Ziel ist es, dass wir zur vollen Reife gelangen. Du darfst wachsen, du darfst die Dinge vervielfältigen. Du darfst in der Gnade wachsen, in Erkenntnis wachsen. Und da dürfen wir auch einen Hunger haben danach. Wir sollen sogar. Hey, es ist doch nicht so, dass Jesus sagt, jetzt haben wir 500 Christen in Durlach, das reicht mir. Sein Wille ist, dass alle Menschen errettet werden, oder? Es ist ja auch nicht so, dass Jesus sagt, so, jetzt habe ich mein Reich ausgebreitet für 2000 Jahre, jetzt erhalten wir es einfach mal so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Kennt ihr das noch? Der Andreas von? Okay. Ein paar kennen ihn. Alles bleibt so, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Ja, nein, sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und sein Reich ist unerschütterlich und unaufhörlich. Und es breitet sich aus. Und genauso sehnt sich Gott auch, dass du Hunger hast nach ihm, nach seiner Gnade und dass du in der Gnade wächst. Weißt du, so zu sagen, so Jesus, danke, ich bin zufrieden, so wie alles ist. Ey, du darfst zufrieden sein mit deinen Umständen und mit dem, was du an Besitz hast. Das ist gut. Aber nicht mit der Gnade Gottes in deinem Leben. So, ich bin zufrieden, Jesus, jetzt habe ich genug von dir. Jetzt reicht's. Das ist nicht Demut, das ist dumm. Demut ist zu sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Aber mit dir kann ich über Mauern springen. Und ich will deine Gnade und ich brauche deine Gnade und ich sehne mich danach. Und da dürfen wir eine heilige Gier haben, würde ich heute sogar sagen. Ey, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Wir dürfen nach Geistesgaben eifern, wir dürfen uns danach ausstrecken. Ey, Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Die Witwe und der Richter nervt ihn so lange, bis er endlich, und ich will so eine geistliche Nervensäge bei Gott sein. Okay, ey, da ist mehr, da ist Leben ganz der Fülle, was Gott für dich hat, und wir sollen uns danach ausstrecken. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Irgendwie ist es nicht immer so einfach, oder? So, ich bin kein amerikanischer Prediger, deswegen rede ich auch über das, was jetzt kommt. Jemand hat mal gesagt, wenn Jesus eine Dornenkrone trug, dann wird unser Weg nicht über Rosenblüten gehen. Und ich finde, er hat recht. Weil weißt du, die Tatsache, dass du aufblühen sollst, dass die Gemeinde von Christus aufgebaut wird, da gibt es jemanden, der hat gewaltig was dagegen. Und ich glaube, da habe ich nur dieses komische Icon da. Ja, genau so. Die Bibel bezeichnet ihn als Satan, als Feind, als Dieb, als Vater der Lüge, als alte Schlange. Und Fakt ist, dass der Teufel was dagegen hat, dass du frei wirst, dass du heiler wirst, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sein Reich ausgebreitet wird. Und da macht er alles, was er kann, um das zu verhindern. Und das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich sage es in meinen eigenen Worten, so das Dümmste, wie wir den Teufel behandeln können, ist, ihm zu viel Aufmerksamkeit zu geben, ihn hinter jedem Busch irgendwie zu vermuten und ihm Aufmerksamkeit zu geben, die er eigentlich überhaupt nicht verdient. Und das Zweitdümmste ist, ihn komplett zu ignorieren und so zu tun, als würde es ihn gar nicht geben. Und deswegen möchte ich jetzt ein paar Minuten damit verwenden, echt so ein bisschen in die Strategie des Teufels hineinzuschauen, wie er versucht, dich lahmzulegen. Und sein Ziel ist immer das Gleiche. Er will die Ehre, die Gott eigentlich zusteht, und er will das Werk Gottes zerstören. Er ist gekommen, um zu schlachten, zu stehlen und zu zerstören. Jesus aber ist gekommen, uns Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Und er hat unterschiedlichste Methoden, wie er das versucht. Er macht es auch durch Menschen von außen, durch Ablenkung, durch Gedanken, durch Menschen von innen. Ganz, ganz kreativ ist er da. Er ist gut in dem, was er macht. Er ist listig. Selten zeigt er seine Fratze. Er ist ein Meister der Verwandlung. Dinge, die oft gut aussehen, sind manchmal von ihm. Aber seine Strategie ist immer die gleiche. Und zwar will er alles dafür tun, dass, ich bleibe in unserem Bild der Stadtmauer, dass der Bau der Stadtmauer verhindert wird. Und er macht es dadurch, dass er probiert, uns einzuschüchtern, uns zu blockieren, uns Angst einzujagen und uns zu verwirren. Und es ist immer das gleiche Muster. Wir schauen es uns gleich ein bisschen tiefer an. Und die entscheidende Frage, das ist so wie so der kritische Pfad, wo wir nicht dran vorbei können, ist die Frage, ob deine Sehnsucht nach Jesus größer ist als deine Angst vor Gegenwind. Weil Gegenwind wird kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wann und wie oft. Aber Gegenwind wird kommen. Und die Frage ist, ob dein Hunger nach Jesus und dein Vertrauen auf ihn, ob es größer ist als die Hindernisse, vor denen du dich vielleicht fürchtest. Und man muss halt auch mal sagen, dass gerade in dem Moment, wo du anfängst, Frucht für Jesus zu bringen, bist du eine Zielscheibe für den Teufel. Er sieht es auf dich ab. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages jemand bin, der als Wanted-Plakat beim Teufel aushängt. Der Teufel hat Macht. Aber Jesus hat Allmacht. Und der Teufel darf nur so viel, wie Jesus zulässt. Und wir stehen auf der Gnade Gottes und wir dienen im Horizont des Kreuzes von Jesus. Jesus ist der Sieger. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ey, Reinhard Bonnke hat gesagt, wir als Christen, wir sind verurteilt zu siegen. Ey, ich liebe das. Jesus ist der Sieger und er hält seine Hand über uns, er hält uns fest und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und deswegen dürfen wir die Strategie des Teufels durchschauen. Und es gibt ein paar gute Sachen, wie man damit umgehen kann, dass einem dieser Gegenwind, jetzt hätte ich gerade fast gesagt, einfach eine coole Frisur hinweht, wie das es uns ausbremst. Seid ihr ready? Buch Nehemia, das war alles die Einführung. Schlag deine Bibel auf. Nehemia, wir gehen da zügig durch. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, ich hoffe, dass ihr konzentriert seid. Der geübte Prediger macht sich ein Lesezeichen rein. Da ist er, Nehemia. Irgendwie so nach den Königen und nach Chroniken kommt Nehemia. Okay, pass auf. Genau, das ist diese Folie. Es gibt insgesamt 6 Szenen im Buch Nehemia, wo sie dabei sind, diese Stadtmauer zu bauen und dann Gegenwind kommt. Und die schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Alle 6. Wir machen jetzt so einen Galopp dadurch. Und schauen, wie Nehemia reagiert. Seid ihr mit dabei? Bisschen Bibelstudium. Nehemia Kapitel 2, Vers 19. Da haben sie gerade so gesagt, dass sie anfangen wollen zu bauen. Dann passiert Folgendes. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonische Knecht und Geshem, der Araber, ist egal wie die heißen, Leute von außerhalb, denen nicht gefällt, dass die Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Wir fassen zusammen. Als sie dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns. Und damit geht's los. Es geht los mit Hohn und Spott, wenn du zu Jesus stehst. Mit komischen Kommentaren. Und die Antwort von Nehemia in Vers 20, der antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Also externe Menschen kommen, mit Spott und Verachtung und Nehemia hat einfach Gott im Fokus und sagt, ey, was wollt ihr von mir? Wir bauen weiter. Das ist die erste Szene. Das ist so dieser Einstieg. Dann kommt die zweite, Nehemia, Kapitel 3, Vers 33. Da haben sie echt schon richtig gut gebaut und die Leute haben das beobachtet von außen, wie die Stadtmauer langsam beginnt aufzublühen, wie sie immer höher wird. Und dann heißt es in Vers 33, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und dann haben sie sich übelst lustig gemacht, so nach dem Motto, was ihr da baut, ist ein absoluter Quatsch. Wenn dann ein Fuchs hochspringt, fällt alles in sich zusammen. Und dann in Vers 36 sehen wir, wie Nehemia damit umgeht. Und zwar beginnt er zu beten. Er ruft zum Himmel, höre Gott, wie sie uns verachten. Und dann heißt es in Vers 38, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Also so ging es weiter, wieder mit Zorn, Ärger und Spott, wieder externe. Und er schreit zum Himmel, er betet und sie machen einfach weiter. Dritte Szene, Nehemia, Kapitel 4, Vers 1. Pass auf, und es geschah, als Sanballat, Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Assuditer hörten, also jetzt sind es plötzlich mehr als vorher, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Also hier sehen wir, dass das Maß an Gegenwind fast exponentiell zunimmt. Es sind plötzlich mehr. Sie schmieden eine Allianz, sie stellen sich zusammen. und sie wollen die Juden bekämpfen. Und weil der Gegenwind steigt, reagiert Nehemia anders. Und zwar macht er etwas, Kapitel 4, Vers 3, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Sie haben gebetet und haben Wachen aufgestellt und haben angefangen, sich neu zu sortieren. Und haben sie so gemacht, dass die eine Hälfte an der Mauer gearbeitet hat und die andere Hälfte stand weiter hinten und hat beobachtet und hatte das Schwert am Gürtel, um zu kämpfen. Und jeder Einzelne von den Juden war plötzlich bewaffnet. Die Lastenträger, heißt es dort, haben das Schwert in einer Hand gehabt und die Lasten getragen. Und zudem heißt es in Kapitel 4, ich glaube Vers 17 ist es, jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Cheers. Und dann waren sie so miteinander unterwegs. Sie hatten Wasser bei sich, sie haben gebetet und sie hatten das Schwert. Wer von uns kann Bibel auslegen? Für was steht das Schwert durch die ganze Bibel hinweg? Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jeder von ihnen hatte das Schwert des Geistes, das Wort Gottes hoch erhoben. Für was steht Wasser? Heiliger Geist. Ja, und das ist die Strategie, wenn der Gegenwind steigt, dass du echt dich im Wort Gottes auskennst. Weil Lügen bekämpft man immer mit Wahrheit. Und dass du voll des Geistes bist. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen, um den Anschlägen des Teufels zu trotzen. Und sie hatten Wachen hinter sich aufgestellt. Das war die dritte Welle. Und dann kam eine vierte Welle. Nehemia Kapitel 5, Vers 1. Und diesmal eine ganz andere. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Das heißt, intern gab es plötzlich Probleme. Und das Problem war einfach zusammengefasst eigentlich das, dass es reiche Leute gab und es gab arme Leute und die Reichen haben die Armen unterdrückt und die Armen hatten nichts mehr zu essen. Und die Armen hatten Schulden bei den Reichen. Und plötzlich waren sie so abgelenkt und haben nicht mehr weiter an der Mauer gebaut, weil es interne Probleme gab, die bewältigt werden mussten. Kennt es irgendjemand? So, wir wollen für Gott arbeiten, wir wollen ihm dienen, aber wir drehen uns um uns selbst, weil da ständig irgendwelche Probleme sind. Und wisst ihr, wie sie darauf reagiert haben? Nehemia hat gesagt, ich finde es so stark, Vers 10, Kapitel 5, Vers 10. Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Sie reagierten auf den internen Zwist mit Großzügigkeit, mit Vergebung, mit Schulderlass. Und so haben sie diesen internen Zwist einfach beseitigt, indem sie gesagt haben, hey, wir lieben euch, ihr seid unsere Brüder und vergesst das, was ihr uns schuldig seid. Passt so. Und schon waren die Probleme aus dem Haus geschafft. Und dann haben sie weitergebaut und dann gab es eine fünfte Welle. Nehemia Kapitel 6, Vers 2. Der sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Sie haben Nehemia unterstellt, dass er der König werden möchte, dass er schon einen Propheten hat und dass er einen großen Aufstand plant. Alles an den Haaren herbeigezogen und erfunden. Und sie rufen Nehemia, das finde ich so krass, deswegen lese ich es vor. Sie rufen ihn viermal. Und Nehemia sagt zu ihnen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Was für ein Mann, oder? Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief und dann standen da die ganzen Intrigen drin. Ich aber sandte zu ihnen und ließ ihnen sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Und er macht einfach weiter. Er hat so einen unfassbaren, also sie kommen fünfmal mit dem Gleichen. Irgendwann knickt man doch ein, oder? Aber Nehemia hat so einen, also einen Auftragsfokus. Gott hat mich hier hingestellt, hier ist mein Platz und ich baue diese Stadtmauer, bis sie fertig ist. Und deine Termine, die du in meinen Kalender schreibst, interessieren mich überhaupt nicht. Die Intrigen, die du schmiedest, interessieren mich nicht. Die Gerüchte, die du in die Welt setzt, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe einen Auftrag von Gott. Und sie bauen weiter und dann kommt die sechste Welle und das ist die heftigste. Denn die Gegner haben jemand Internes angeworben, der versucht, dass Nehemia fällt und sich versündigt. Jemand Internes, ein Vertrauter von Nehemia, wo er eigentlich ein- und ausgeht. Dieser Mann wurde angeworben. Und dieser Mann sagt zu Nehemia, dass er fliehen soll, dass er in den Tempel gehen soll, um sich an dem Altar festzuhalten. Und das ist verboten. Da dürfen nur die Leviten rein. Und Nehemia hätte sich versündigt, hätte er das gemacht. Und Nehemia entlarvt sofort, dass dieser Mann angeworben wurde. Er erkennt es sofort. Und er sagt zu ihm, und ich liebe diesen Satz, wie sollte ein Mann wie ich fliehen? Und das Ergebnis lesen wir in, ich glaube in Kapitel 6. Ja, Kapitel 6, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. In 52 Tagen haben sie gemacht, was eigentlich unmöglich schien. Und es geschah, als all unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen allen der Mut und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Und es gab sechs verschiedene Wellen, wie probiert wurde, Nehemia lahmzulegen. Es kam Externe mit Spott und Verachtung. Es wurden externe Allianzen geschmiedet. Es gab interne Probleme und Ablenkungen. Es gab Fallen. Es gab Zermürbung und sogar interne Intrigen. Aber Nehemia ist straight geblieben, auf dem Weg geblieben, auftragsorientiert geblieben. Und er hat das Werk Gottes vollbracht. Und die Strategie, die diese ganzen verschiedenen Methoden verfolgt haben, war immer die gleiche. Nehemia Kapitel 6, Vers 9. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und das ist immer dasselbe Muster. Die Methoden sind bunt und vielfältig und manchmal schwer zu erkennen. Aber das Ziel ist immer, dass du furchtsam wirst, dass du blockiert wirst, dass du eingeschüchtert wirst und sagst, okay, ich bin raus. Ihr könnt weitermachen. Aber ich mache da nicht mehr mit. Und diese Strategie, glaube ich, ist auch heute noch dieselbe. Und deswegen möchte ich uns heute an etwas erinnern. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du hast nicht den Geist der Ängstlichkeit, sondern du hast den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ey, und ihr Lieben, ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin niemand, der hinter jedem Busch einen Dämon vermutet. Aber trotzdem heißt es hier, ihr habt nicht den Geist der Ängstlichkeit. Der Teufel schürt Angst und gebraucht diese zu seinen Zwecken. Und wisst ihr, was ich unfassbar interessant finde? Ich meine, diesen Vers, den kennen wir, die meisten von uns wahrscheinlich. Und wir reißen ihn oft aus dem Kontext. Wisst ihr, was davor steht? Vers 6. logischerweise. Und Vers 6 ist der, den kennen wir schon. Genau, die nächste, Philipp. Genau, da steht ein Vers davor. Habt ihr ihn heute schon mal gehört? Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich will, dass wir diese beiden Verse heute in unserem Kopf miteinander verknüpfen. Weil sie stehen direkt zusammen. Und es heißt hier, denn Gott hat uns nicht. Es bezieht sich auf den Vers vorher. Kann es sein, dass Timotheus, der ein junger Pastor in Ephesus war, in der Gemeinde, die aus allen Nähten platzte, wo echt Erweckung war, wie sie im Buche steht. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet, hat Timotheus dort als Leiter eingesetzt. Und Paulus schreibt ihm diesen Brief, 2. Timotheusbrief, war wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, an seinen Menti, der dort in Ephesus sitzt. Und er erinnert ihn daran. Ich erinnere dich, kurz vor seinem Tod schreibt Paulus das. Ich erinnere dich, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat in seiner Gnade. Bring sie zur vollen Entfaltung. Denn du hast keinen Gangsterängst. Kann es sein, dass es da in Timotheus' Leben eine Gabe Gottes gab, die brach lag, die er nicht zur Entfaltung gebracht hat und dass der Grund dafür war, dass er eingeschüchtert war, dass er Angst hatte, dass ihm die Dinge über den Kopf gewachsen sind? Ich glaube, es liegt an der Hand, sonst gibt es keinen Anlass, warum man so etwas in einen Brief schreiben sollte. Angst lähmt uns, unsere Gaben zur Entfaltung zu bringen und Angst lähmt uns, zu dem Menschen zu werden, von dem Gott träumt. Und Angst ist ein Riesenproblem. Und ich will, also wirklich, diese Predigt, so, die ist jetzt nicht nur für die, die sagen, ich bin von Natur aus ein ängstlicher Typ und so. So, das ist auch, ich glaube, diese Predigt, die ist für mich. Und vielleicht auch für dich. Weil ganz ehrlich, wie schnell geht es, dass wir irgendetwas machen und jemand schaut uns an und dieser Blick verunsichert uns so sehr, dass wir alles in Frage stellen. Kennt es irgendjemand? Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Oder dass du irgendetwas machst und dann kommentiert es jemand anders. Vielleicht gar nicht bös gemeint, aber in dir geht es sofort los. Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Bin ich am falschen Platz? Habe ich damit jemanden verletzt? Und dann sind wir in diesem Karussell drin und wir zweifeln an uns selbst, wir zweifeln an der Gabe Gottes in unserem Leben und wir spüren diesen Gegenwind und der sorgt dafür, dass wir uns verstecken, dass wir uns eher zurückziehen, dass wir sagen, so, weißt du, so diese beleidigte Leberwurstaktion, so, ja, dann halt nicht. Wenn es nicht wertgeschätzt wird, was ich hier mache, dann bin ich halt raus. Und das Ergebnis ist dasselbe. Du bringst die Gabe Gottes in deinem Leben nicht zur Entfaltung. Und das Werk Gottes geht nicht in dem Tempo voran, wie es eigentlich vorangehen sollte. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir Nachfolger von Jesus sind, die sagen, Gott liebt mich, Gott hat mich begabt, ich stehe auf seiner Gnade. Ich will die Gabe Gottes in meinem Leben zur Entfaltung bringen. Ich will sie einbringen. Ich mache vielleicht Fehler auf dem Weg und ich lasse mich gerne korrigieren. Aber ich will wachsen in dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich habe keinen Geist der Ängstlichkeit, dass ich mich zurückziehe. Wie sollte ein Mann wie ich fliehen? Sondern ich habe den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich wünsche mir, dass wir so unterwegs sind. Ey, dass wir echt so eine himmlische Kühnheit bekommen. Und dafür werden wir gleich beten. Zum Ende noch einen schnellen. Sieben Schritte aus der Angst. Ich renne durch. Das sind genau diese Dinge, die Nehemia gemacht hat. Die Schlauen fotografieren sich ab. Kann man zu Hause nochmal durchgehen. Was hat Nehemia gemacht? Er hat gebetet. Ey, wenn du Angst hast, fangt an zu beten, gemeinsam zu beten, zu Gott zu schreien. Wie oft ist es, dass wir Gebet als unsere letzte Option sehen? Lasst uns anfangen, dass Gebet unsere erste Antwort ist. Bevor wir irgendetwas anderes machen, bevor wir irgendwas ausprobieren, fangen wir an zu beten. Corrie ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ey, und das liebe ich. Das ist so wahr. Ey, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut bedeutet nicht, dass du nie wieder Angst hast, sondern dass du sagst, okay Gott, ich hab Schiss, aber du bist mit mir. Das ist Mut. Er reagiert mit Gottes Furcht. Wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und mich dort festhalten? Siehe, wie furchtgebietend unser Gott ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was gerade die junge Generation wieder lernen muss. Dass wir lernen, was es heißt, Gott zu fürchten. Gott ist nicht dein Kumpel. Gott ist dein Vater und er ist der Schöpfer des Universums und der Herr der Herrscher und ein verzehrendes Feuer. Und die Furcht des Herrn heißt, das Böse zu hassen. Und wenn wir Gott fürchten, dann probieren wir nicht, ey, wie stark kann ich auf die Gnade hin sündigen? Wie weit kann ich von Gott weg, dass ich gerade noch so in den Himmel komme? Dass ich alles ausprobieren kann, dass ich die ganzen Vorzüge der Welt mitnehmen kann, aber gerade noch so dabei sind. Nein, Furcht des Herrn, die Gott fürchten, zieht er ins Vertrauen. Furcht des Herrn bedeutet, wie nah kann ich an Gott ran in einem heiligen Respekt und einer Demut, dass er mich ins Vertrauen zieht. Lass uns anfangen, wieder Gott zu fürchten. Sie achten aufeinander. Die Wachen in der zweiten Reihe, die Arbeiter in der ersten Reihe und dann Wechsel. Sie schauen nacheinander. Das ist Familie. Man schaut nacheinander, man gibt aufeinander Acht. Man hakt nach. Man fragt, hey, wie geht's dir? Hey, du bist schon so lange mit dabei. Ist es okay, wenn ich übernehme und du dich da hinten ein bisschen ausruhst als Wächter? Lass uns aufeinander Acht geben. Schwert und Wasser, Wort und Geist. Lass uns eine Gemeinde sein, die im Wort Gottes gegründet ist und die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und er hat so einen Fokus, fünftens. Er ist so auftragsorientiert und das liebe ich an Nehemia. Findet ihr das auch so cool wie ich? So, es geht ihm nicht darum, irgendwie so alle Leute glücklich zu machen, sondern er weiß, ey, Gott hat einen Auftrag und den ziehe ich durch. Wenn du alle glücklich machen willst, dann musst du im Sommer Eis verschenken. Aber Jesus nachfolgen wirst du nicht alle glücklich machen. Und deswegen, ich will dir ans Herz legen, lebe den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Lebe den Traum, den Gott in dein Herz gepflanzt hat. Lebe nicht den Traum von anderen. Ihr jungen Leute, lebt auch nicht die Träume eurer Eltern. Gott hat einen Traum für dich. Und ich will verlängerter Arm Gottes sein und nicht der verlängerte Arm von irgendeinem Menschen. Konzentriere dich auf den Auftrag. Lass uns großzügig sein und schnell vergeben, Schulden erlassen. Und das siebte, gib nicht auf. Und ich glaube, das ist so, ich glaube, wir brauchen echt, wenn wir Jesus nachfolgen, ein weiches Herz und eine harte Stirn. Ein weiches Herz. Wir haben den Geist der Kraft, aber auch der Liebe und der Besonnenheit. Und manchmal braucht man einfach eine harte Stirn und sagen, okay, ich ziehe durch. Und neben mir war der härteste Arbeiter im Raum. Ich darf das Team bitten, nach vorne zu kommen. Und wir wollen jetzt auch noch in eine Gebetszeit miteinander gehen. Ich einfach echt für diesen Morgen so auf dem Herzen.